Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. Solltest du mehr Interesse für osteopathischen Input haben, dann sende doch jetzt eine SMS an die 0049 177 1789 317. Mit dem Stichwort gesund bekommst du von hier aus dann den Dynamic Stillness Podcast Newsletter zu den Themen Osteopathie, Gesundheit, auch osteopathische Ausbildungen im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute lernst du kennen die Iron Woman der Osteopathie, nämlich die Eva-Katharine Buchholz, die zum Beispiel derzeit Europameisterin im Triathlon in ihrer Altersklasse dann von 2017 war, die außer anderem derzeit, was ich gar nicht wusste, deutsche Meisterin im Bereich des sozusagen Online-Fahrradfahrens ist, die ganz viel Erfahrung hat im Bereich Triathlon und dementsprechend ganz viel osteopathische Behandlungen von Triathleten und Leistungssportlern durchführt. Von ihr bekommst du heute ganz viel Input zum Thema, was Triathlon und Osteopathie gemeinsam haben, wie sich die Tugenden aus dem Sport in der Osteopathie helfen können und auch wie Osteopathie im Triathlonsport vor allen Dingen nützlich sein kann. Denn neben ihrem Hobby und Leidenschaft als Triathletin ist sie natürlich ausgebildete Osteopathin, staatlich anerkannte Osteopathin in Hessen, Heilpraktikerin und in ihrer eigenen Praxis in Wiesbaden tätig. Es gibt also ganz, ganz viel zu besprechen heute. Wie vereinbart man Leistungssport und Beruf, so einen anspruchsvollen Beruf wie die Osteopathie? Wie befruchten sich die beiden gegenseitig? Und vieles, vieles mehr haben wir heute in diesem wirklich packenden und spannenden Interview besprochen. Ich freue mich auf ein, ja, Interview mit der Iron Woman, mit Eva-Katharine Buchholz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viele spannende Erkenntnisse. Solltest du spannende Erkenntnisse haben, die du gerne teilen möchtest, komm doch in die Community auf Facebook, auf Instagram und folge mir dort. Be still and know, dein Stefan Ried. Zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast. Heute möchte ich gerne mal wieder ein sportliches Thema in den Vordergrund rücken. Und zwar habe ich dafür einen ganz speziellen Gast eingeladen, nämlich die Eva-Katharine. Die ist Triathletin und Leistungssportlerin aus Leidenschaft. Und zwar zum Beispiel, um mal ganz kurz zu nennen, so ganz nebenbei, ist Europameisterin im Ironman 2017 in ihrer Altersklasse. Also das sind so die letzten Erfolge, also richtig hochklassig im Leistungssport. Aber sie ist eben auch staatlich anerkannte Osteopathin und Heilpraktikerin in Wiesbaden tätig. Und mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, was für spezielle Anforderungen vielleicht für die Osteopathie im Leistungssport sind, aber umgekehrt, wovon können Leistungssportler, Sportler generell profitieren, wenn sie in die Osteopathie gehen. Ja, hallo, grüße dich.
Hallo Stefan. Ja, ich grüße zurück nach München. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wir sehen ja gleich im Hintergrund, ich weiß nicht, ob es von dir ist oder von deinem Mann, im Hintergrund bei dir direkt deine Finisher-Plaketten sozusagen, ne?
Genau, ja, sogar die aktuellen.
Sehr, sehr cool. Wir sind aufeinander gekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne möglichst viele Leute abbilden, die in der Osteopathie tätig sind und Leistungssportler betreuen. Da hatten wir noch nicht so und noch eine Leistungssportlerin an sich auch nicht. Wenn man deine Seite anschaut, du hast einen wirklich irrsinnig langen Liste an Dingen, die du gemacht hast im Bereich Radfahren, dann Laufen, dann Triathlon. Bist du in die Osteopathie geschlittert durch deinen eigenen körperlichen Leidensweg, den du in dem Leistungssport hattest? Oder was hat dich inspiriert, die Osteopathie-Ausbildung anzufangen?
Ja. Nee, also ich war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt oder meine eigenen Gebrechen, sage ich jetzt mal, sondern grundsätzlich erstmal die meiner Mutter. Okay. Wo kam ich zur Osteopathie? Weil meine Mutter sollte, ich glaube mit Anfang 50 ein künstliches Knie bekommen. Kniearthrose und dann war halt so die Frage, mit 50 ein künstliches Knie, wie lange hält das? 15 Jahre, ja, dann ist sie 65, dann muss man schon wieder gucken. Und dann hat meine Mutter als erstes natürlich mal nach Alternativen gesucht und ist dann auf einen Osteopathen gestoßen und war total begeistert und hat halt irgendwann mal gesagt, hier, guck dir das mal an, komm mal mit. Und ich habe in der Zeit angefangen, Philosophie und Latein zu studieren in Mainz.
Okay.
Also jetzt muss ich auch wirklich selbst auch immer drüber lachen, weil auch nicht auf Lehramt oder so, sondern ich weiß gar nicht, was ich da gemacht hätte. War da aber letztendlich auch von Anfang an nicht wirklich glücklich, aber ich habe gedacht, naja, komm, machst du mal und guckst mal, was so passiert. Und auf einmal gehen dann doch Türen auf, wo man gar nicht von geglaubt hätte. Weil meine Mutter mir das dann gezeigt hat und ich habe dann sofort Google befragt, was ist das, wo kann ich das machen, wie kann ich da irgendwo in die Osteopathie so mal reinschnuppern, mal so wirklich. Und dann kam halt Schlangenbad. Da, ich habe ja im College Sutherland die Ausbildung gemacht und ich bin Schlangenbaderin, ne? Gemeinde Schlangenbad, da bin ich auch aufgewachsen und habe gesagt, doch nicht. Also ein Ort weiter, das waren 2 Kilometer.
Ja.
Und da habe ich wirklich direkt am nächsten Tag angerufen, bin am übernächsten Tag, glaube ich, sogar schon zur Hospitation dahin und dann wusste ich direkt, okay, du kannst in der Uni Mainz, kannst dich abmelden. Da fange ich an.
Okay. Und
das war dann sofort Liebe auf den ersten Blick sozusagen.
Cool. Das ja. Besten Voraussetzungen. Ich finde auch, das ist, es kann ja kein, in dem Bereich kann kein reiner Beruf, keine Berufung sein, sondern es muss eine Berufung sein. Ne? Also
das, ja. Es war so ein Bauchgefühl oder ein Gefühl, das einem gesagt hat, das ist es, das machst du jetzt. Ja.
Aber du warst ja zu dem Zeitpunkt auch schon leistungssportlich unterwegs.
Ja, also da eigentlich eher weniger. Also ich habe mein Abitur gemacht auf einer Sportschule. Also da war ich im Sportinternat in Kaiserslautern. Und leider Gottes hat es mich da schon so ein bisschen, also ich hatte eine Herzmuskelentzündung und da habe ich ganz schön dran geknabbert, also die hat mich da aus dem Leistungssport so rausgebracht und ich war auch zweimal, hatte ich hier Mononukleose, pfeifersches Drüsenfieber und was es alles an Synonymen für diese Krankheit gibt, aber da war ich auch lange Zeit bedient mit Problem. Und dann hat es mich mit dem Leistungssport so ein bisschen, das hat alles so in den Hintergrund, ist das gerückt. Okay. Und ich habe, du machst ein Abitur, du studierst was und dann der Sport war so weit weg eigentlich schon wieder. Ja.
Aber zumindest hast du schon sportliche Vorerfahrungen gehabt.
Weil auf alle Fälle, ja.
Genau, was vor allen Dingen fragen will, ist, hat dir, um sozusagen diese beiden Pole so ein bisschen zu verbinden, den Leistungssport, den Triathlon jetzt am Ende, und die Osteopathie, hat dir denn die sportliche Vorerfahrung vielleicht auch ein bisschen geholfen in der osteopathischen Ausbildung?
Also denke ich schon. Ja, also denke ich schon. Also gerade meine osteopathische Ausbildung war schon, also es war eine harte Zeit, muss ich sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt und so viel dafür investiert und auch sehr viel Durchhaltevermögen gebraucht und natürlich, wenn man das irgendwo vom Sport her schon so kennt, dass man kämpft und dass man für was man unbedingt möchte, halt viel investiert, das war dann für mich, sag ich mal, ein einfaches, ja.
Darauf gezielt meine Frage, ob die Tugenden, die du vielleicht im Sport schon mitbekommen hast, ob die dir irgendwo geholfen haben, weil eben jeder von uns, der die osteopathische Ausbildung gemacht hat, weiß, dass es in irgendeiner Form, ob es jetzt berufsbegleitend war oder in deinem Fall wahrscheinlich Vollzeit, dass es eine Zeit ist von Frustrationstoleranz auszuhalten, ne?
Also Dinge. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bewundere jeden, der das in der Teilzeit noch macht und der daneben noch arbeitet, der eine Familie hat, der Kinder hat. Also ich war damals schon wirklich komplett ausgefüllt, dass ich das für mich gemacht habe, so, ne? Ohne groß. Ich habe damals noch zu Hause gewohnt. Gut, weil ich auch ums Eck zu Hause war, ne? Aber das war schon eine Zeit, also gut, aber ich bin auch sehr ehrgeizig generell und ich mache auch meine Sache immer gerne sehr gut. Ich hätte auch mal vielleicht eine Klausur ein bisschen schlechter abschneiden können, aber es ist halt einfach nicht so meine Art.
Und dann umgekehrt, dann hast du die osteopathische Ausbildung gemacht, die dauert dann ja eben 5 Jahre in der Summe, ne? Mit all dem Heilpraktikerüberprüfung, die ich unterzogen irgendwann mal. Wie hat dann umgekehrt das alles, was du da an Wissen gesammelt hast, hat dann umgekehrt dein Umgehen mit deinem eigenen Körper im Sport, auch dein Umgang vielleicht mit Freunden, mit Kollegen, mit Sportlergenossen, wie hat es das verändert?
Ja, also ich habe wirklich während der Zeit des Studiums nur gelernt und hatte wie Scheuklappen eigentlich auf. Okay. Und ich habe eigentlich sehr, sehr viel gesessen. Und was predige ich jetzt jedem meiner Patienten? Ne? Sitzen, oh mein Gott. Ja, also vom Sitzen kommen so viele Probleme, die jeder irgendwo mitbringt, durch das alleinige Sitzen. Und ich habe halt auch während des Studiums, ich habe fast 10 Kilo zugenommen.
Okay.
Ich habe davor mich sehr viel bewegt, während des Studiums eigentlich gar nicht mehr. Okay. Habe dann natürlich eine körperliche Veränderung an mir beobachtet und auch eine gewisse Unzufriedenheit, ja, einfach so mit mir und mit allem. Okay. Und irgendwo, ja, ich lebe ja schon auch, ich gehe sehr gerne raus. Also ich bin sehr gerne in der Natur und natürlich lernt man in der Osteopathie da auch sehr viel, ne? Wo sind die Grundlagen von Still und wie ist er an die Osteopathie rangekommen, auch, ja klar, durch Natur, ne? Und verbunden sein mit der Natur und sie spüren lernen. Und das ist mir, sage ich jetzt mal, so ein bisschen fast abhanden gekommen. Mhm. Aber zum Glück habe ich die Kurve dann noch gekriegt und ja, dann hat sich dann so eins zum anderen wieder entwickelt und man ist auf einmal wieder auch etwas sportlicher geworden, ja.
Okay. Und gehst du jetzt nach der osteopathischen Ausbildung bewusster mit deinem Körper um als vorher?
Auf alle Fälle. Also gut, währenddessen, ich meine, ich war viele, die Osteopathie jetzt Teilzeit studieren, die sind ja dann doch ein Ticken älter oder haben schon ein bisschen was auch anderes erlebt oder eine Physiotherapieausbildung und. Ja. Ich kam ja im Endeffekt mit keinerlei Vorbildung. Also ich musste natürlich auch erstmal selbst mich so kennenlernen, ne? Und wann habe ich angefangen? Ich glaube mit 20, ja. Da ist man natürlich auch selbst noch in so einer Umbruchphase, ne, im Leben oder es ist alles so wie Beginn. Also ich habe da eine große Entwicklung für mich, würde ich sagen, während der 5 Jahre schon gemacht und bin als ein ganz anderer Mensch rausgekommen, wie als ich da angefangen habe.
Okay, ja. Das ist ein interessanter Punkt. Das müssen wir ein bisschen genauer vielleicht beleuchten. Natürlich ist jedes Studium, jede Ausbildung gerade in diesem Zeitraum vielleicht prägend. Ja. Aber ich habe ja auch einige, unsere Praxis, meine Praxis, wir nehmen gerne Praktikantinnen auf im letzten Semester. Der Fresenius Hochschule ist auch eine Schule, Konkurrenz quasi zu der, die eine Vollzeitausbildung bieten. Und ich finde das super spannend, weil es liegt mir total im Blut, eben auch Menschen, junge Menschen, jüngere, zumindest jüngere als ich, dazu zu begleiten auf ihrem Weg. Das ist eigentlich, was Osteopathie ja früher war, von Mentor zu Schüler so ein bisschen weitergegeben. Ich sehe an denen auch unglaubliche Veränderungen. Ich möchte eben Leute, also junge Menschen inspirieren dazu, dass Osteopathie nicht nur eine Reise ist, eine berufliche Reise, sondern eben auch eine persönliche. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, was sich da alles so bei dir getan hat?
Naja, es ist allein schon mal ziemlich so prägend, erstmal eine Art Körperbewusstsein dort zu entwickeln. Mhm. Also es waren so mit die Beginne, die ersten Fächer. Man fängt ja erstmal an, generell eine Entwicklung, wie spürt man, ne? Also die taktilen Sinne so zu schulen und erstmal das allein wahrzunehmen. Das ist ja am Anfang, mein Gott, man fasst irgendwas, wie ich weiß noch, wir haben in den Anfängen, wir haben eine Wand palpiert, ne? Wir haben eine Orange genommen und palpiert und so Geschichten. Also da macht man sich ja normalerweise über so ganz einfache Dinge überhaupt keine Gedanken. Und darüber dann, okay, und langsam, wir kommen mal daran und spüren erstmal die Haut, ein Gewebe und nehmen Kontakt auf. Dann natürlich andere Menschen anfassen. Das ist ja auch erstmal was ganz Neues, ne? Ja. Und das natürlich allein und das Umfeld, also in dieser Klasse, wir waren ja wie im Klassenverbund, in dem man da ist, unterschiedliche Menschen irgendwo, denen man ja sehr, sehr nahe kommt und mit denen man sehr, sehr viel Zeit verbringt, das sind natürlich irgendwo schon prägende Erlebnisse auch, ne? Und man kommt sich ja, wirst du aus eigener Erfahrung auch sagen, sehr, sehr nah, ne? Also was auch gut ist, alle Techniken ja, die ich auch an Patienten anwende, habe ich natürlich auch selbst schon erfahren und selbst an Kollegen getestet. Ne? Und ja, und da passieren auch Dinge.
Guter Punkt. Wie ist es denn jetzt heute? Wenn du jetzt heute, ne, als Leistungssportlerin nichtsdestotrotz, hast du ja wahrscheinlich auch manchmal das ein oder andere Zipperlein. Wie wählst du denn heute jetzt aus mit all dem an Vorerfahrungen? Das findest du echt schwierig, zu welchen Kollegen oder Kolleginnen du gehst, um dich selbst behandeln zu lassen?
Ja, das ist total unterschiedlich. Okay. Also ich nutze, sage ich jetzt mal, gerade Wiesbaden ist ja auch ein Osteopathennest oder so, ne? Sehr, sehr viele.
Der Main-Taunus-Kreis, ähnlich wie München und Starnberg, vergleichbar.
Ja, also ich nutze da die ganze Bandbreite.
Okay, cool, ja.
Ich habe wirklich einige sehr, sehr gute Kollegen und denen vertraue ich mich dann wirklich an. Und es gibt manchmal natürlich Probleme, wo du so selbst merkst, oh, das ist jetzt doch eher in die Schiene, das ist in die. Aber teilweise ist auch mein Gefühl dann für mich, ja, das war vielleicht auch mittendrin auch mal so, wo man so gedacht hat, oh, es müsste mal knacken. Sagen ja auch oft Patienten, oh, wenn das jetzt doch einmal, wo wir dann selbst da stehen und sagen, nein, es wird nicht knacken. So einfach ist es nicht. Es macht nicht einmal Klack und dann ist das Problem gelöst. Ja. Und ich habe irgendwann immer auch gedacht, oh, ich möchte sehr gerne mal strukturell behandelt werden und ich möchte mal einen Trust haben und so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, oh nee, das ist es gar nicht. Ich brauche genau das Entgegengesetzte. Ich brauche ein bisschen was. Aber das muss man auch erstmal selbst wahrnehmen und da bin ich
zulassen,
ja, im Nachhinein so dankbar, dass ich auch eine schwierige Zeit hatte, so selbst körperlich, ne? Und selbst sehr viel erfahren durfte, wie es heißt, wenn man eben nicht so mobil ist und wenn man sich nicht so gut bewegen kann. Ich hatte ja eine Knieverletzung, eine ziemlich langwierige, sage ich mal, und schwerwiegendere. Und das hat mir im Nachhinein so viel geholfen, das ist unglaublich.
Und das ist, also gibt ja diesen berühmten Spruch von Meunier, ne? Die Wunden, die Verwundungen, die du erlitten hast, sozusagen da, von denen aus geht auch wirklich deine Kraft aus, so wie bei dir vielleicht mit den Verletzungen, die im Sport du erlitten hast, so bei mir mit meinen Kindern generell, dass da einfach das Feuer entzündet wird, nochmal ein Stückchen mehr. Als junger Mensch sieht man das vielleicht nicht so, als ein bisschen Erfahrung, plötzlich denkst du, irgendwann macht das Sinn im Nachhinein natürlich erst. In dem Moment macht auch deine Knieverletzung macht keinen Sinn.
Nee. Aber jetzt wirklich retrospektiv ist es das Beste, was einem passieren kann. Ja. Und aus diesen Erfahrungen, die du da selbst natürlich machst, ne, kannst du so viel profitieren und weitergeben. Und gerade das sehe ich auch immer so ein bisschen, das ist schwierig bei den ganzen vielen jungen Osteopathen, die dann vielleicht wirklich eine ganz tolle Ausbildung gemacht haben und auch da sehr gut waren, aber dann kommt man in die Praxis und dann kriegt man halt Dinge und da hat man keine Ahnung. Wie so ganz einfache, blöde Sachen, zum Beispiel ein MRT. Was ist, oder zum Beispiel ein Arthro-MRT. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Warum haben da viele sogar mit sowas Probleme oder so? Ja, ich hatte da diese ganzen Untersuchungen zum Beispiel. Ich habe das alles erlebt, ne? Das weiß ich dann genau. Ah ja, wenn jemand das und das hat, dann gehst du dahin, machst das. Ach, das ist, oder was ist eine Kortisonspritze? Ja, die meisten Leute, die kommen irgendwie, ja, ich habe auch schon eine Spritze da bekommen und dies und das. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, eine Kortisonspritze zu bekommen und in einem MRT zu liegen und nicht zu wissen und wie lange dauert der Befund und sowas. Das lernt, das sagt dir ja keiner in unserer Osteopathie-Ausbildung so, ne? Aber damit kann ich sehr, sehr gut mittlerweile umgehen. Ne?
Das heißt, da haben wir auch schon im Vorgespräch schon drüber gesprochen und das befähigt dich natürlich nicht nur deine berufliche Kompetenz, sondern eben auch diese Erfahrungen befähigen dich natürlich total, eben mit Sportlern zusammenzuarbeiten. Es werden uns natürlich Leute zuhören, Kollegen, es hören Menschen zu, die schon zu Osteopathen gehen, es hören aber vielleicht auch Menschen zu, die aus dem Triathlon-Sport kommen. Die bisher noch keinen Kontakt mit Osteopathen haben. Was sind denn, findest du, aus deiner Erfahrung, ist denn die Domäne oder die Hauptstärke, die Osteopathie in Triathlon-Sport hat, im Vergleich zum Beispiel zum klassischen, zu einer normalen Sportmassage, die hat ja auch ihre Berechtigung. Oder eine Physiotherapie, manuelle Therapie hat ja auch ihre Berechtigung. Ja. Aber wo siehst du die Stärken in dem Bereich, wo du arbeitest? Und wo du für den Menschen auch hast?
Das sehe ich generell. Das gilt nicht nur für Triathleten oder für Sportler. Das gilt ja für die Allgemeinheit. Wir haben im Endeffekt keine Scheuklappen. Und wir sehen immer einen ganzen Menschen mit all seinen Facetten. Und wir fragen, ja, uns interessiert nicht nur ein Knie, weswegen jemand zum Beispiel kommt, ne? Oder irgendwie die Bandscheibe oder die Schulter oder sowas. Wir sehen es halt alles in einem größeren Kontext. Und das ist, glaube ich, unsere Kompetenz so. Und natürlich gehört es dazu, und die meisten Sportler, die ich auch behandle, die machen zusätzlich auch eine Physiotherapie oder die gehen zur Massage oder so weiter. Ne? Das ist auch absolut wichtig so. Aber es ist immer gut, jemanden zu haben, der mal wieder die Zügel in die Hand nimmt und mal wieder so nach dem großen Ganzen guckt. Ne? Und dass man nicht, der Mensch kann nicht reduziert werden auf ein Gelenk, auf ein Organ, auf ein was auch immer. Und ich würde schon sagen, dass ich immer versuche, wirklich ganzheitlich alles so zu sehen, ja. Mhm. Oder ich habe das im Blut so. Ne? So wurde ich gelernt. Das ist der große Vorteil, sehe ich dann auch wiederum, wenn du eben noch nicht, wenn du kein Physiotherapeut warst, wenn du kein Arzt warst oder sowas, ich habe das ja so nur so gelernt, jemanden ganzheitlich zu sehen. Also da gibt's nie ein Problem irgendwo so.
Ja, und das ist natürlich unsere Seite. Wir werden ja auch ein Stückchen weit in unserer Begeisterung für das, was wir tun, was Osteopathie kann, ein bisschen betriebsblind manchmal. Ja. Geht mir zumindest immer noch so, ja. Dass man manchmal gar nicht sieht, wie sehen das denn die Patienten? Wie sehen das denn die Menschen, die dann zu uns kommen? Wie sehen das auch Leute, die bisher die Osteopathie abgelehnt haben, weil sie dachten, das ist Hokuspokus? Wie leicht und wie schwer fällt es dir denn zum Beispiel ich nenne sie jetzt mal, gibt ja so ein paar Weekend Warrior, nenne ich sie mal so, gerade im Triathlon. Ja. Das finde ich immer super schwierig, Menschen auch abzuholen aus diesem Bereich, aus Leistungssport, so die Grenze, Breitensport, Leistungssport, und zu sagen, ja, ich mache da was, osteopathisch, aber heilen kannst du nur selber. Wie leicht und wie schwer fällt dir das, die Menschen wirklich auch so abzuholen? Und klar, du hast wahrscheinlich Vorschusslorbeeren, weil die sagen, na, die macht das ja selber, den Sport, also muss die wissen, wie es geht. Aber ich finde trotzdem, das ist noch eines der Dinge, an denen ich sage, da könnte ich immer noch besser werden. Ja, wie geht es dir da?
Ja, schwieriges Thema. Also es hängt natürlich wirklich von demjenigen ab, der dann da vor dir steht. Ne? Aber generell ist es erstmal so eine Frage, man kann ja nicht jeden über einen Kamm scheren und nicht dein Problem ist nicht das gleiche, wie ich habe. Ne? Also man muss es immer schon auch so ein bisschen globaler dann sehen. Und ich bin einfach ein sehr, sehr, ich glaube auch sehr toleranter Mensch. Also viele Triathleten, die schießen sich am Wochenende ab. Mhm. Und ich bin genau so eine davon. Und ich bin auch 100-mal auf die Nase gefallen und habe es trotzdem dann noch mal gemacht. Und sehe ich schon so, wir wissen schon, dass wir zum Teil über Grenzen gehen. Und zwar sehr bewusst.
Bewusst. Und, aber das ist der Unterschied, ne? Bewusst.
Bewusst, ja. Also viele natürlich auch unbewusst, wo ich so sage, ja, das ist doch... Das war doch jetzt klar, das war doch jetzt zu sehen. Das ist für viele nicht unbedingt so.
Genau. Sicher, ne?
Und gerade wenn das unbewusst passiert, dann habe ich da schon eigentlich ganz gute Antworten und kann sagen, hier, guck mal, du hast das gemacht, aber davor hättest du das. Sonst würde das so nicht passieren. Gut, aber ich behandle halt auch schon sehr, sehr ambitionierte Sportler und ja, wir suchen halt die Limits irgendwo, ne? Darum geht's. Und ich glaube, viele Kollegen, die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und würden sagen, oh mein Gott, du kannst doch nicht sagen, dass der jetzt noch wieder morgen laufen gehen kann. Aber da sage ich, oh doch, der muss laufen gehen, sonst ist der und der nächste Wettkampf. Man muss immer in so einer Routine, in so einem gewissen Rhythmus bleiben. Das können viele Kollegen nicht verstehen und das macht auf den ersten Sicht auch gar keinen Sinn. Aber wer selbst so viel macht, ich mache ja da selbst auch wirklich viel und habe da einiges experimentiert auch selbst, wie, was, wo, wird, da merkt man dann schon, da gibt's auch Einschränkungen.
Weil eben genau das ist das Ding. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor, weil das ist ja genau das Ding. Du weißt eigentlich, du initiierst nur etwas in der Behandlung. Ne? Mhm. veränderst nichts, du initiierst etwas und eigentlich wissen wir aus der Stillschen Philosophie und aus dem eigentlich, was es braucht, ist Rest, Ruhe. So. Ja. Aber eben für den Otto-Normalverbraucher, Osteopathen, für den Therapeuten, ist der Begriff Rest natürlich sehr dehnbar.
Ja, das, genau.
Was für uns Ruhe im Moment, also was für mich Erholungszeit von, keine Ahnung, einem Fußballspiel mit meinen Kindern, bis zum nächsten Mal, ist wahrscheinlich eine deutlich längere, als für dich derzeit zwischen einem harten Lauf und der nächsten Schwimmeinheit.
Ja, oder für mich bedeutet zum Beispiel Rest sogar schwimmen zu gehen.
Oder
das
so.
Das ist sogar für mich Rest, weil das ist kein Stress für meine Gelenke und es ist für den Kopf eine Auszeit. Das bedeutet eine Stunde lang oder wie auch immer man schwimmt, nicht sprechen. Das bedeutet sich sein, das bedeutet sich zu fühlen und sich miteinander auszusetzen mit dem Körper und abzutauchen. Also wirklich so klassisch dieses Bild, ich tauche jetzt mal ab.
Ja.
Klar mache ich Sport und ich bewege mich, aber ich schwimme dann nicht irgendwelche Zeiten und gucke auf die Uhr und wie schnell und wie was weiß ich, ne?
Ja.
Das ist zum Beispiel auch, oder ich sag auch, natürlich sind keine Tempoläufe auf der Bahn oder sowas, ne? Wenn man da so Tausender rennt oder sowas, das ist nicht kein Rest, ne? Ist nicht abschalten. Aber ein ruhiger Dauerlauf durch den Wald, wenn man wirklich mal ruhig geht und sagt, okay, und keine Musik und keine Uhr und das ist für mich Rest. Da sagt natürlich XY, ne. Das Rest bedeutet schlafen, auf der Couch liegen, abschalten, ein Buch lesen.
Netflix anschalten oder.
Sowas, genau. Das ist sehr, sehr dehnbar, wie du schon sagst, ja.
Ja, das finde ich super spannend, weil das ist eben wirklich ein unterschätztes Thema, zu sagen, einschätzen zu können. Ne? Natürlich heißt es, unsere Fähigkeit steigt in dem Maße, wie wir die Normalität einschätzen können. Aber die Normalität ist natürlich für jeden Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich.
Sehr anders.
Die Normalität für jemanden, der Triathlon macht seit Jahren, Jahrzehnten, die Normalität ist eine komplett andere. Das sehe ich ganz genau.
Aber da muss ich auch sagen, da habe ich auch wieder viel gelernt, weil für mich hat auch so ein Arbeitstag war eigentlich, ist gut gelaufen, wenn ich abends noch meinen 10-Kilometer-Lauf machen konnte. Dann war ich so, ich bin meist in der Praxis noch umgezogen, rauslaufen oder so angefangen. Ne?
Ja.
Dann, das konnte ich eine Zeit lang, absolut nicht. Also ich konnte noch nicht mal die Kupplung treten im Auto, ohne dass mir die Tränen kamen. Also so massiv waren meine Knieschmerzen. Und da sagt man ja auch, Gott, mit 27, das gibt's doch nicht. Ne?
Mhm.
Und in der Zeit habe ich natürlich dann auch gesucht, Gott, wie komme ich denn wieder erstmal... Wie kriege ich eine innerliche Zufriedenheit erstmal wieder? Ne? Wenn du den ganzen Tag, wir geben ja schon viel, und wie komme ich denn jetzt selbst abends dahin, dass ich auch ohne diesen Lauf einfach zufrieden sage, das war ein guter Tag. Und dann habe ich angefangen, zum Glück mit Yoga. Ich bin dann zum Yoga gegangen, eine Zeit lang auch sehr exzessiv.
Mhm.
Es war sehr klassisches Yoga. Und es fing an mit erstmal Anfangsentspannung, Endentspannung. Ne? Das ist also am Anfang erstmal eine Viertelstunde ruhen, runterkommen. Und am Anfang war es für mich so, oh, wann sind diese 10 Minuten rum? Und ich mache immer noch Räucherstäbchen. Da habe ich erstmal immer nur einen Hustenreiz gekriegt und habe gedacht, oje, oje. Und dann fing ich an mit ganz verrückten Atemübungen und sowas. Ja, am Anfang hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Oh. Und irgendwann kam dann der Punkt, ich bin da immer wieder hin, obwohl ich am Anfang... wie gesagt, diesen Zugang noch nicht gefunden habe. Aber dann irgendwann kam es und ich habe mich nach so einer Yogastunde, also es ging immer so 1,5-2 Stunden, ich habe dann so gefühlt wie früher, als ich abends diesen 10-Kilometer-Lauf gemacht habe. Das gleiche Gefühl. Und es war Wahnsinn. Also da sieht man mal, das war Rest dann für mich. Ja, aber das waren auch Recharge your batteries und dann, das war ein guter Tag. Aber das hat länger gedauert, gerade für jemanden, der halt immer so pusht und eher ein bisschen over als under ist. Ne? So.
Ja,
aber diese Erfahrung habe ich glücklicherweise, danke Knie, machen dürfen.
Mhm. Ja, ganz, ganz spannende Einsichten eben, finde ich. Man findet dich im schönen Wiesbaden in deiner eigenen Praxis. Was die berufliche, also die osteopathische Tätigkeit angeht. Eine meiner letzten Fragen, die letzte Frage wäre tatsächlich, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, ungefähr, was es für einen zeitlichen Aufwand bedeutet, zum Beispiel da diese, ne, was du da hinten stehen hast, zu bekommen.
Ja.
Schaffst du das, die zwei Dinge selbstständig in der eigenen Praxis und den Trainingsaufwand von, lass uns mal sagen, 25, 30 Stunden die Woche, wie viel trainierst du?
So viel nicht, also so, so 20 mehr. Stunden.
20. Okay, 20 Stunden, also, ein bisschen drüber. Wie kriegst du das unter einen Hut? Ja. Klar, das habe ich ja schon mitbekommen, erstens nur mit einem Mann und Partner, der das auch macht.
Ja,
auch ja. Ja. Wie, erzähl mal ein bisschen, wie ja. habt ihr das ausbalanciert oder du speziell mit Praxis, mit Selbstständigkeit?
Ja, also ich habe schon einen sehr, sehr geregelten Tagesablauf.
Ja.
Und ich bin generell auch ein sehr strukturierter Mensch und ich fühle mich da auch sehr wohl.
Okay.
Ich starte halt ziemlich früh. Also der Wecker klingelt eigentlich so gegen kurz vor 5:30. Und um 6 Uhr findet man mich eigentlich jeden Morgen im Schwimmbad. Also ich mache morgens immer meine Schwimmeinheit. Das ist für mich so das Einfachste. Weißt du, aufstehen, Zähne putzen, Badeanzug an und dann fahre ich mit meinem Stadtrat ins nahegelegene Schwimmbad gerade hin und dann mache ich da meine Schwimmsession am Morgen und dann geht es eigentlich von dort direkt weiter in die Praxis. Fahre ich dann auch mit dem Rad und sind so Wege um die 2 Kilometer, die ich hier mit dem Rad zurücklege und hier ist Verkehrschaos wie in München wahrscheinlich. Da werdet ihr lachen über unser Wiesbaden. Aber
die Schierensteiner Brücke, die haben wir nicht.
Ja, der Brückengau, ja genau. Nee. Also ich schaffe das quasi alles auch nur, weil ich mit dem Rad fahre und zwar bei Wind und Wetter, weil ich keinen Parkplatz suchen muss und weil ich nirgends im Stau stehe. Anders würde es eigentlich schon schwierig sein oder es würde wieder in Hektik und Stress ausarten. Und so geht das eigentlich Hand in Hand und dann gehe ich in die Praxis und dann arbeite ich meist 4-5 Stunden und dann habe ich eine Mittagspause, die aber eigentlich immer lang ist. Also ich habe mindestens 2 Stunden Mittagspause. Und in der Zeit habe ich wieder Zeit für Sport und Zeit zum Essen und runterkommen. Und da habe ich nie Stress. Also es ist halt wunderschön. Ich arbeite direkt ganz zentral in Wiesbaden. Um die Ecke ist auch mal ein Café, da kannst du dich mal reinsetzen und kannst mal einen Podcast hören. Aber ich mache es eigentlich immer, dass ich mittags, aber auch eher regenerative Läufe sind das. Also ich laufe eigentlich nicht länger als mal eine Dreiviertelstunde. Meist ist es eine halbe Stunde, 6 Kilometer. Dann bin ich wieder refreshed und dann kann ich mittags in meiner zweiten Arbeitssession anfangen und bin wieder voll da.
Ja.
Also Mittagstief gibt's nicht bei mir. Und dann geht's weiter und gut, dann abends bin ich halt ziemlich schnell müde. Ne? Also so lang wach kann ich dann auch nicht bleiben. Aber ansonsten, und ich habe halt dann schon mal, muss ich sagen, ich habe auch immer mal einen Tag oder einen halben Tag zumindest in der Woche frei. Also, dass man halt auch, gut, es fällt ja, weißt du selbst, wie viel auch da bürokratisch noch anfällt, muss man sich auch kümmern und auch so ein paar Rechnungen müssen auch geschrieben werden und. Aber das kriege ich dann eigentlich ganz gut hin. Und das Wochenende ist halt Sport, ne?
Was sind die nächsten Ziele sportlich?
Was steht? Ja, also ich plane immer schon so ein bisschen längerfristig. Also ich will nächstes Jahr bei dem legendären Challenge Rot teilnehmen. Also ist ja auch eine Langdistanz. Da werde ich am Start stehen. Und man bereitet das nicht mal so 3-4 Wochen vor, sondern schon langfristig. Und jetzt bin ich gerade sehr viel wieder mit dem Rad unterwegs. Und zwar virtuell. Es gibt ein virtuelles Programm, das nennt sich Swift. Und da bin ich auch amtierende deutsche Meisterin im Swift-Fahren und da nehme ich gerade an so ein paar auch Wettkämpfen teil und die kann man zu Hause im Wohnzimmer, das steht hier gleich nebenan, mein Fahrrad, es verbindet sich mit dem Internet und dann kann man fahren. Ziemlich gut für Berufstätige oder wenn man auch jetzt im Winter, wenn dann nicht mehr so lang hell ist, aufs Rad kommst du so immer.
Musst du die Rolle dann mit dem Internet verbinden oder?
Ja, das ist so eine wattgesteuerte Rolle, so ein Smart Trainer, den man braucht. Da spannt man sein eigenes Rad rein und dann Internet und los.
Wow. Was es nicht alles gibt. Toll.
Ja, genau.
Ganz, ganz spannende Einblicke. Ich danke dir für dieses wirklich spannende Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, sowohl beruflich wie auch sportlich. Verknüpft sich aber hier wunderschön. Und bin gespannt von dir zu hören. Werde verfolgen, wie deinen Weg geht und vielen Dank nochmal.
Vielen Dank auch.
Ja. Dann ein schönes Wochenende.
Ja, ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Außerdem hast du erneut die Möglichkeit, dich mit der 0049-177-178-9317 mit dem kleingeschriebenen Stichwort gesund einer SMS. Dorthin bekommst du automatisch den Login zu meinem Newsletter, mit dem ich dich regelmäßig mit osteopathischen, wertvollen Informationen versorge, dich auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung halte, dich auf dem aktuellen Stand der Ausbildungen halte, die ich anbiete, der Workshops für Patienten und auch für natürlich Kollegen vor allen Dingen. Da gibt es ganz neue Informationen auch zum Thema Faszientraining, zu meinem neuen Buch, das im November erscheinen wird. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Be still and know. Dein Stefan Ried.